Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Ich bin Nina Bus-Bartels. Schön, dass ihr heute zuhört. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und ich habe heute wieder einen aktuellen Vortrag aus der Wissenschaft für euch rausgesucht. 3,2 Milliarden Menschen weltweit spielen Videospiele. Das ist mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung. In der Gaming-Welt stolpern sie dabei regelmäßig über rechtsextreme Inhalte. Wir schauen uns heute an, wie Rechtsextreme die Gaming-Kultur nutzen, um ihre Ideologien zu verbreiten.
Wir haben gamifizierte Anschläge gesehen in Christchurch in Halle, die eben in einer Art Ego-Shooter-Perspektive gestreamt wurden oder versucht wurden zu streamen.
Das ist Linda Schlegel. Sie ist Postdoktorandin am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung und Co-Leiterin des Radi-Game-Projekts. Dort erforscht sie Radikalisierung auf Gaming-Plattformen und Messenger-Diensten. Und Linda Schlegel ist Gründungsmitglied des Extremism and Gaming Research Network. Eine absolute Expertin für Rechtsextremismus in der Gaming-Welt also.
Jemand hat den Christchurch-Anschlag nachgebaut, die Moscheen und so weiter, und man kann dann da reingehen und kann das also nachspielen. Hat das dann aufgenommen, während er oder sie gespielt hat und das Ganze dann auf TikTok geteilt.
Wenn ihr jetzt von Gaming gar keine Ahnung habt, kein Problem. Linda Schlegel erklärt euch in ihrem Vortrag, wie die Gaming-Welt funktioniert, welche Strategien Rechtsextreme nutzen, um hier ihre Ideologien zu verbreiten und welche Möglichkeiten es für Prävention gibt. Linda Schlegel hat ihren Vortrag am 19. September 2025 gehalten und ihr Vortrag heißt Extremismusprävention im Gaming-Bereich.
Vielen Dank und hallo in die Runde. Ich werde Ihnen einen Einblick geben in verschiedene rechtsextremistische Aktivitäten mit Gaming-Bezug. Gaming-Bezug, das gibt Ihnen schon mal den ersten Hinweis. Wir sprechen nicht nur über Videospiele. Ich werde gleich ausführen, was es da sonst noch an Dingen gibt. Und dann werde ich zum Schluss ganz kurz über Präventionsmaßnahmen sprechen. Mein Ziel ist, Ihnen einfach den Gaming-Bereich näher zu bringen und Ihnen ein paar Schubladen sozusagen an die Hand zu geben. Einfach um Ihnen eine Orientierung zu bieten. Gaming ist ein weit verbreitetes Phänomen. In den Medien wird manchmal immer noch so getan, als wäre es so ein Nischenphänomen, aber Sie sehen ganz klar an den Zahlen, 3,2 Milliarden Menschen, das ist fast ein Drittel der Weltbevölkerung, die Videospiele spielen. In Deutschland zumindest gelegentlich 6 von 10 Menschen. Über 40%, je nach Umfrage, sind weiblich. Allerdings muss man dabei sagen, die meisten Frauen und Mädchen spielen meistens oder sogar ausschließlich an Mobilgeräten und nicht an Konsole oder PC. Also da sehen wir so ein bisschen einen Unterschied, was nicht heißen soll, dass es keine Frauen in Call of Duty und den ganzen klassischen Online-Spielen gibt. Der Durchschnittsgamer ist Ü30, auch das überrascht vielleicht einige, aber ne, Kinder der 90er, Kinder der 80er sind schon mit Videospielen aufgewachsen und einige Erwachsene spielen eben auch noch weiter in ihrem Leben. Trotzdem ist es so, dass Kinder und Jugendliche natürlich oft mehr Zeit im Gaming verbringen, was logisch ist. Schule geht bis 14 Uhr, danach kann man sich dran setzen. Wir sitzen bis 17.30 Uhr im Büro, dann ist es ein bisschen schwieriger, dann noch richtig viel zu spielen. Und dann, das wissen Sie aber sicherlich auch, ist einfach eine Milliardenindustrie. Der ganze Videospielsektor, also es geht nicht nur um den Verkauf der Spiele an sich, es geht um E-Sports, also kompetitives Gaming, es geht um das ganze Zeug drumherum sozusagen. Wenn Sie allein an Pokémon denken, was es da an Filmen gibt, an Merchandise, an Spielzeug, an Gott weiß was, da können Sie sich vorstellen, wenn es das für sehr viele populäre Spiele gibt, Fortnite, wenn sie Kinder haben, vielleicht Minecraft oder Roblox etc., irgendwelche Figürchen und Gott weiß was alles. Also das ist ein richtiges Mainstream-Ding und eben nicht nur beschränkt auf Videospiele. Das Gaming-Ökosystem, ich möchte kurz einfach Ihnen einen Überblick geben. Was gibt es da für verschiedene Bereiche? Also eine Art Zwiebelmodell, wenn Sie wollen. In der Mitte haben wir natürlich Videospiele. Und wenn wir über Online-Spiele sprechen, was wir heute wahrscheinlich ausschließlich tun werden, dann haben wir auch In-Game-Kommunikationsmöglichkeiten. Also ich kann mich innerhalb des Spiels mit anderen Spielern unterhalten, oft per Chat oder eben über andere Kommunikationskanäle. Das ist quasi der Kern. Wenn wir Gaming sagen, dann denken viele Leute an diese Videospiele. Wir haben aber auch Gaming-Plattformen. Was sind Gaming-Plattformen? Das sind Drittanbieter, die einen, ich sag mal, expliziten Bezug zu Videospielen haben. Wir werden gleich näher noch auf die einzelnen Plattformen eingehen, aber nur, dass Sie es schon mal gehört haben. Das wäre zum Beispiel eine Plattform wie Steam, wo Videospiele vertrieben werden, aber man sich auch in Foren mit anderen Spielern austauschen kann. Das wären Plattformen wie Roblox, wo man selber eigene Spiele erstellen kann. Also ein digitales Space, in dem man sich eben vorwiegend mit dem Thema Gaming beschäftigt. Dann haben wir aber auch gaming-nahe Plattformen. Das ist ein ziemlich schwammiger Begriff. Die Forschenden sind sich nicht so ganz einig, was ist denn bitte eine gaming-nahe Plattform? Wir in Radigame sagen, das sind alle Plattformen, die entweder durch Gaming-Communities viel genutzt werden oder wo wir sehr viel Gaming-Inhalte sehen. Das sind Plattformen beispielsweise wie Twitch, eine Livestreaming-Plattform. Und ich habe gerade vor einigen Wochen nochmal nachgeguckt. Letzten Monat waren irgendwie die meisten Streams zum Thema Fortnite, also zu einem bestimmten Videospiel. Da könnte man sagen, okay, es gibt ganz viele Inhalte auf Twitch, aber es gibt eben vor allem auch viele Gaming-Inhalte. Deswegen gaming-nahe Plattformen. Und dann haben wir natürlich klassische Social-Media-Plattformen drumherum. Gaming-Inhalte bleiben nicht auf Gaming-Plattformen oder auf gaming-nahen Plattformen, sondern die finden wir überall im Internet. Auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube. Da werden wir nachher noch zu kommen. Da sehen wir alles Mögliche an Gaming-Content. Und dann sehen Sie so ein bisschen an der Seite das Thema E-Sports, kompetitives Gaming. Das wird oft gestreamt, aber eben auch wie in einem Fußballstadion. Da kann man auch hingehen in so eine Arena und sich hinsetzen und live das Ganze verfolgen. Und dann gibt es natürlich auch komplette Offline-Aktivitäten. Gerade letzten Monat war die Gamescom, die größte deutsche Spielemesse. Wir haben also auch ganz viele Treffen von Gamern, irgendwelche Cosplay-Conventions, also wo Leute sich als Gaming-Charaktere verkleiden, Offline-Aktivitäten. Gaming-nahe Plattform, wenn sie jetzt erschlagen sind und zu den Leuten gehören, die sagen, um Himmels Willen, ich habe noch nie von diesen Plattformen gehört. Das sind nur Beispiele für Gaming-Plattformen. Es gibt, keine Ahnung, sehr viele digitale Plattformen, die in irgendeiner Weise mit Gaming in Verbindung stehen. Ich habe diese Plattform ausgesucht, weil es dazu die meiste Forschung gibt. Gehen wir hier nur ganz kurz durch. Steam, hatte ich eben schon gesagt, eine Spielevertriebsplattform, wo man eben Videospiele kaufen kann, aber sich auch mit anderen austauschen kann, auch eigene Inhalte teilen kann. Roblox, sehr beliebt bei jungen Nutzern. Fast 60% sind jünger als 16 und 20% jünger als 9 Jahre. Das heißt, es ist eine richtige Kinder- und Jugendplattform. Es ist in so einer Lego-Optik. Spiele kann man dort erstellen. Die werden Experiences genannt. Das Ganze funktioniert eben auch nach dem Lego-Prinzip. Also wenn ich Ihnen eine Kiste Legos gebe, dann können Sie damit ein Haus bauen oder ein Auto oder was auch immer. Aber eben auch ein Konzentrationslager oder den Christchurch-Anschlag nachbauen. ModDB ist eine von vielen Modding-Plattformen. Mods, das Wort sollten Sie sich auch merken, das wird heute noch öfter vorkommen. Das ist eine sehr beliebte Aktivität im Gaming-Bereich, wo spielende kommerzielle Videospiele in der Regel modifizieren, damit sie ihren eigenen Vorstellungen entsprechen. Und ganz viele dieser Mods sind total harmlos und sind dann irgendwie, weiß ich nicht, meine Gegner sehen dann aus wie Schlümpfe oder so. Und es gibt aber eben auch rechtsextreme Modifikationen, die Mods genannt werden. Und ModDB ist eben eine von vielen Plattformen, wo das geteilt wird. Und dann haben wir Discord, das kennen Sie vielleicht. Das ist eine Chat- und Kommunikationsplattform. Da laufen noch viele andere Kommunikationswege drüber, keinesfalls nur von Gamern genutzt. Beim Extremism and Gaming Research Network haben wir auch einen Discord-Server. Das ist sehr gut, um sich einfach zu vernetzen. In selbstmoderierten Gruppen, die werden Server genannt. Und die letzten drei Plattformen auf dem Slide sind Livestreaming-Plattformen. Auf Twitch gibt es, wie ich eben schon gesagt habe, viele Gaming-Videos, vor allem Let's Play-Videos. Das bedeutet, dass Spieler sich selber dabei filmen, wie sie durch ein Videospiel spielen und es kommentieren oder vielleicht auch über was ganz anderes reden als über das Spiel. Und Kick und D-Live sind praktisch Alternativplattformen zu Twitch, die sehr viel mehr an Content zulassen auf D-Live. Das ist eine selbsternannte Free Speech Plattform. Vielleicht ist Ihnen die Plattform schon mal untergekommen. Am 6. Januar 2021, als das US-Kapitol gestürmt wurde, wurde das Ganze über DLive gestreamt und auch von Leuten kommentiert. Das als Übersicht, gaming-nahe Plattform. Kommen wir jetzt zu den extremistischen Aktivitäten mit Gaming-Bezug. Ich werde Ihnen fünf verschiedene Aktivitäten vorstellen. Wir haben einmal Propagandaspiele, dann die Instrumentalisierung kommerzieller Videospiele, gaming-nahe Plattformen, die Integration von Gaming-Bezügen in Propagandamaterial und die sogenannte Gamifizierung. Das erzähle ich gleich, was das ist. Wichtig ist mir, dass Sie hier nicht rausgehen und sagen, oh mein Gott, Gaming, total gefährlich, was Sie da alles gefunden haben, ist ja furchtbar. So nicht. Wir suchen sehr explizit danach. Nach diesen Inhalten, es ist jetzt nicht so, dass wenn Ihr Kind sich auf Roblox einloggt, plötzlich es von Rechtsextremen umgeben ist. Und ganz wichtig, dieses alte Narrativ, oh mein Gott, wenn jemand Spiele mit Gewaltinhalt spielt, dann kann das Auswirkungen auf die eigene Aggressivität haben. Deswegen gibt es Amokläufe an Schulen und so ähnlich, wie es nach Columbine beispielsweise hieß in den 90ern. Das haben wir längst widerlegt in der Wissenschaft. Sie sehen hier das Zitat der American Psychological Association, die das Ganze sich nochmal angeguckt haben vor 5 Jahren und die ganzen Studien evaluiert haben und gesagt haben, Attributing violence to violent video gaming is not scientifically sound. Das heißt, was immer ich Ihnen jetzt erzähle, bitte nehmen Sie das nicht als Videospiele sind an sich gefährlich. Beginnen wir mit Propagandaspielen. Das ist das wahrscheinlich auch, was die meisten kennen werden. Es gab in Deutschland große Berichte über das Spiel Heimatdefender der identitären Bewegung. Das ist vielleicht das, was Sie kennen. Aber tatsächlich haben wir schon seit den 80ern rechtsextreme Videospiele, damals dann irgendwie noch auf Diskette auf dem Schulhof verteilt. Sie sehen hier KZ-Manager. Ich glaube, ich muss nicht ausführen, worum es in diesem Spiel geht. Der Titel ist sehr selbsterklärend. Das ist also eines der frühen Spiele, wo wir das schon gesehen haben. Direkt darunter Ethnic Cleansing aus den USA von einer White Supremacist-Organisation. Und ich lese Ihnen nur die ersten anderthalb Sätze vor. The race war has begun. Your skin is your uniform. Also der Rassenkrieg hat begonnen. Die Hautfarbe ist eure Uniform. Und es ist ganz klar, worum es da geht. Und ein Spiel, das Ethnic Cleansing heißt, da weiß man, was man kriegt, wenn man da draufklickt. Und dann habe ich noch Nazi Pac-Man auf den Slide gepackt. Einfach als Beispiel, weil es gibt die Perspektive, ah, das sind immer Gewaltspiele. Alle extremistischen Spiele müssen Gewaltinhalte haben. Pac-Man kennen Sie vielleicht, das ist dieses Ding, was kleine Dinger frisst, wo man das eben durch so eine Art Labyrinth führen muss. Das heißt, es muss nicht unbedingt ein Spiel mit Gewaltinhalten sein, das für rechtsextreme Zwecke genutzt wird. Und in der Mitte des Slides sehen Sie eine Grafik aus einem Report meiner Kollegen Thompson und Lamphere-Eklund, die sich über 150 extremistische Spiele und Modifikationen, wie wir gerade besprochen haben, angeguckt haben. Und das habe ich einfach als FYI für Sie noch hier da drauf gepackt. Die haben sich alle möglichen Spiele angeguckt. Und wir sehen, ja, es gibt auch dschihadistische Spiele oder Spiele mit dschihadistischen Inhalten. Wir sehen aber, dass sehr viele Spiele einfach aus dem rechten Spektrum kommen. White Supremacist, Rassismus, Neonazi und so weiter. Das nur als Information für Sie. Kommen wir zu kommerziellen Videospielen. Da haben wir drei große Bereiche. Es gibt einmal den In-Game-Content, dann die angesprochenen Modifikationen und dann den Bereich Chats. Widmen wir uns erstmal dem In-Game-Content. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich als Spieler innerhalb des Spiels eigene Inhalte erstellen kann. Klassisches Beispiel, Minecraft. Die ganze Spielmechanik ist darauf ausgelegt, dass ich meine eigenen Sachen bauen kann. Und was Sie hier sehen, sind Screenshots. Oben unter anderem von Minecraft, wo jemand ein Konzentrationslager nachgebaut hat. Oben steht Amusement Park, 6 Millionen Visitors. Also ganz klar ein Holocaust-Bezug Amusement Park, da werden wir nachher noch zu kommen, wahrscheinlich, dass es immer so ein bisschen witzig geframed ist. Diese Inhalte aber ganz klar natürlich rechtsextremer Content, wenn ich ein spielbares Konzentrationslager in einem Spiel erstelle. Und darunter sehen Sie einen Screenshot, den wir von Reddit geholt haben. Auch da gibt es viele Diskussionen über rechtsextreme Inhalte, unter anderem mit Gaming-Bezug. Und hier hat jemand ganz stolz den anderen gezeigt, I recreated the Holocaust. Also sehr ähnlich, einfach in einem anderen Spiel zu sehen, dass da ganz klar Vernichtungslager gebaut wurden. Das passiert also innerhalb der Spiele selbst. Modifikationen werden in der Regel eben auf diesen Mod-Plattformen geteilt oder auch auf Steam, da kann man auch seine eigenen Inhalte teilen. Ich habe Ihnen einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Auf der rechten Seite, das kennen wir wahrscheinlich alle, Moorhuhn, und da hat jemand ganz simpel einfach NS-Optik reingebaut. Das funktioniert so, dass man den Code verändert des Spiels. Das heißt, man muss ein bisschen Coding-Wissen haben, um diese Mods zu erstellen. Und in der Mitte sehen Sie ein sogenanntes Skin Pack. Was bedeutet Skin? Das ist einfach, wie Ihr Avatar aussieht, den Sie selber spielen, oder eben wie auch Gegner aussehen. Die Person, die das also hochgeladen hat, nennt sich Hauptmann Heinrich, und das Ganze ist ein Waffen-SS-Skinpack. Das heißt, ich kann also jetzt als Waffen-SS dieses Spiel spielen, weil jemand sich die Mühe gemacht hat, eben dieses Skin zu erstellen. Und zuletzt haben wir noch Chats. Die sind relativ schwierig zu beforschen. Das können Sie sich vorstellen, dass es für uns Forschende schwierig ist, einfach in irgendwelche Gaming-Chats zu gehen und mal zu gucken, was da so passiert. Datenschutzrechtlich, aber auch forschungsethisch und auch die Frage, ne, dann ist man darauf angewiesen, dass man über Dinge stolpert. Man kann das in der Regel nicht durchsuchen, sondern ne, es muss einem etwas in den Schoß fallen. Das haben wir also in Radigame nicht gemacht. Was Sie hier sehen, sind Screenshots aus einem Bericht der Anti-Defamation League aus den USA. Die machen sehr viel zum Thema Gaming und betreiben eben auch Monitoring in diesen Spielen. Und Sie sehen hier Namen, Profilnamen, die eben in Chats aufgetaucht sind. Auch hier sehr unsubtil, ja. Heil Hitler, das brauche ich nicht erklären. 1488 gas them. Wenn Sie sich fragen, was die Zahlen bedeuten, 88 steht für jeweils den achten Buchstaben im Alphabet. HH, also auch Heil Hitler. Und die 14 steht für die sogenannten 14 Words. Das ist eine Art Selbstbeschreibung des amerikanischen White Supremacist Movement, das eben aus 14 Worten besteht. Das passiert innerhalb kommerzieller Videospiele. Dann haben wir gaming-nahe Plattformen. Da habe ich ja gerade schon drüber gesprochen. Was gibt es da alles für Plattformen? Jetzt ist die Frage, was gibt es da alles für extremistische Aktivitäten? Das kommt natürlich sehr auf die Gaming-Plattform an oder auf die gaming-nahe Plattform. Die haben alle verschiedene Charakteristika. Man kann verschiedene Dinge tun. Was sehen wir ganz generell? Wir sehen sowohl interne Kommunikation, also mit anderen Gleichgesinnten, und auch die Planung von Events in Anführungsstrichen oder irgendwelchen Aktionen. Das kann offline sein. Beispielsweise die Unite the Right Rally in den USA in Charlottesville 2017 wurde über Discord geplant. Reconquista Germanica wird auch einigen von Ihnen etwas sagen. Es war so eine deutsche, in Anführungsstrichen, Trollarmee, die sich also zur Aufgabe gemacht hatte, Leute zu schikanieren online mit rechten Inhalten. Da wurde eben auch über einen Discord-Server geplant. Wir haben Vernetzungsaktivitäten. Der Täter von München, der Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum, hat sich beispielsweise auf Steam mit anderen Rechten vernetzt und auch mit anderen rechten Tätern, also die später auch gewalttätig geworden sind. Und wir sehen Überprüfung neuer Mitglieder, das sogenannte Vetting. Auch das sehen wir beispielsweise auf Discord. Das bedeutet, Menschen werden erst in eine Art Vorraum, eine bestimmte Gruppe eingeladen. Da passieren dann eben diese Überprüfungsaktivitäten. Das können Fragebögen sein. Julia Ebner schreibt in ihrem Buch, als sie versucht hat, zu einem Discord-Server beizutreten, musste sie eine aktuelle Tageszeitung und ein Foto ihrer Hand auf dieser Tageszeitung schicken, um zu beweisen, dass sie weiß ist, um dann eben reingelassen zu werden in diese Discord-Server. Also da können alle möglichen Aktivitäten stattfinden. Und dann, wenn die Leute einmal überprüft werden und gesagt wird, ja, okay, du kannst bei uns mitmachen, dann werden sie in andere digitale Räume reingelassen. Wir haben auch Verbreitung von Propaganda. Auch das werden Sie kennen. Der Täter von Halle hat versucht, seinen Anschlag zu streamen. Wir haben auch das sogenannte Signposting. Es gibt auf einigen Plattformen, beispielsweise auf Roblox, Gruppen, die sind völlig inaktiv, aber die haben einschlägige Namen. Wie, weiß ich nicht, NPD-Lovers oder so ähnlich. Da passiert nichts, aber die Leute treten diesen Gruppen bei, um direkt auf ihrem Profil zu zeigen, wo sie hingehören, in Anführungsstrichen, welche ideologische Fassung sie haben. Dann haben wir Fundraising, also Geld wird eingenommen, vor allem von rechten Influencern, vor allem aus den USA, auf Livestreaming-Plattformen. Da kann man eben denen Geld geben, wie auch anderen Streamern, nicht rechten Streamern. Und einige US-amerikanische rechte Influencer haben so sechsstellige Beträge eingenommen. Und dann Rekrutierung mit Fragezeichen versehen. Da müssen wir noch ein bisschen gucken, ob das wirklich passiert. Da ist die Forschung einfach noch nicht so weit. In Radi Game, das, was ich Ihnen gleich zeigen werde, die Screenshots haben wir nur in offenen Bereichen von Plattformen gesucht. Also keine privaten Chats, keine privaten Discord-Server, nichts dergleichen. Einfach per Schlagwortsuche. Und zwar sowohl nach gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, also Rassismus, Antisemitismus etc., als auch rechtsextreme Inhalte und Verschwörungsmythen, die aus diesem Bereich kommen. Auf ModDB, das ist die Plattform, wo wir schon quasi fertig analysiert und fertig kodiert haben. Fast 70% des Datensatzes enthält antisemitische Inhalte, was natürlich eine riesige Zahl ist. Unsere Screenshots von ModDB, wir sehen Reichskriegsflagge, totaler Krieg. Die ganze Optik ist sehr NS-lastig. Dann gibt es Leute, die nennen sich selber SS-Panzerkommandant oder ähnliches auf ModDB. Was haben wir noch? Diese Screenshots stammen von Steam. Einfach um zu zeigen, auch da gibt es rechte Gruppen. Auch das ist sehr unsubtil. Ja, das Sturmlokal, da muss ich nicht mal irgendwelche Codes kennen, um zu wissen, was das für eine Gruppe ist. Auch auf Discord haben wir einige Server gefunden. Auch das sehr unsubtil. Im Germanreich brauche ich, glaube ich, nicht ausführen. Und auf Roblox sieht es ähnlich aus. Da sehen wir viel so Abkürzungen. Aber auch einfach Leute, die Worte falsch schreiben, weil Adolf Hitler ist ein gebanntes Wort auf Roblox, aber Adolf Zitzler eben nicht. Und da weiß trotzdem jeder, was gemeint ist. Gaming-Bezüge und Ästhetik können auf allen Plattformen vorkommen. Wir sehen ganz viel irgendwelche Screenshots, die gemacht werden, inzwischen auch KI-generierte Bilder, wo eben Gaming-Optik dazu verwendet wird, um Propagandamaterial in Anführungsstrichen cooler zu machen. Wir sehen hier beispielsweise den Screenshot aus dem Video des Christchurch-Attentäters. Da hat jemand Gaming-Optik obendrauf gelegt. Also irgendwelche Levels, Health, wie viele Munition habe ich und so ähnlich. Also der Anschlag wird quasi hier mit einer Spieloptik versehen und wird damit zum Spiel in Anführungsstrichen. Und auf der linken Seite unten sehen Sie einen Screenshot aus einer Arte-Dokumentation, die meine Kollegen vom Extremism and Gaming Research Network unterstützt haben, vom Controller zum Abzugshebel, sehr zu empfehlen. Das ist ein Roblox-Video. Also jemand hat in Roblox den Christchurch-Anschlag nachgebaut. Die Moscheen und so weiter, und man kann dann da reingehen und kann das also nachspielen. Hat das dann aufgenommen, während er oder sie gespielt hat, und das Ganze dann auf TikTok geteilt. Und da sehen Sie, dass auch Social Media wichtig ist, weil solche Inhalte nicht auf Gaming-Plattformen bleiben, sondern die kommen dann auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram und werden da weiter verbreitet. Kommen wir zum letzten Punkt. Gamifizierung bzw. Gamification. Was bedeutet das eigentlich? Das ist so ein Begriff, der immer sehr viel rumgewirbelt wird, wenn es irgendeinen Anschlag mit Gaming-Bezug gibt. Eigentlich beschreibt der Begriff die Nutzung von Game-Design-Elementen außerhalb von Spielkontexten. Zum Beispiel Punkte, Bestenlisten, irgendwelche Level, Abzeichen, alles Mögliche. Und auch hier haben wir etliche Beispiele, wie rechtsextreme Akteure das genutzt haben oder es zumindest einen Bezug dazu gibt. Wir haben gamifizierte Anschläge gesehen, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, in Christchurch, in Halle, die eben in einer Art Ego-Shooter-Perspektive gestreamt wurden oder versucht wurden zu streamen. Wir haben Gamification-Elemente in Manifesten. Zum Beispiel der Halle-Attentäter hat ein Dokument veröffentlicht. Da gibt es eine sogenannte Achievements-Liste, also eine Art Missionsliste wie in einem Videospiel. Und auch hier sehen wir diesen kruden Humor. Ja? Cultural Appropriation heißt die Mission. Und was soll man tun? Stab a Muslim. Das ist auch Meme-Kultur und so weiter, aber eben auch Bezug zu Gaming. Das Ganze gibt es auch offline. Britische Rechtsextreme haben einen Flyer veröffentlicht vor einigen Jahren. Da stehen Dinge wie Schlag einen Muslim zusammen, dafür gibt es 100 Punkte. Einen Muslim foltern, gibt es 250 Punkte. Und die Höchstpunktzahl, 1000 Punkte, setzt eine Moschee in Brand. Das ist natürlich kein Videospiel, aber wir sehen Gaming-Elemente, wir sehen Verspieltheit in Anführungsstrichen in diesem Material. Und dann gibt es digitale Highscore-Listen. I want to beat his score, schreiben einige Leute, beispielsweise der Attentäter von Utøya, der führte diese digitalen Highscore-Listen an, weil er die meisten Leute umgebracht hat bei seinem Anschlag. Und dann kommentieren Leute das auf Gab oder auf irgendwelchen Chunboards, also in anderen digitalen Räumen, und schreiben, ach, ich möchte auch so einen Highscore. Und der Täter von Halle beispielsweise, über den wurde sich lustig gemacht, weil sein Score so niedrig ist. Und dann im deutschsprachigen Raum haben wir eben auch gesehen, dass beispielsweise die Identitäre Bewegung, aber auch Reconquista Germanica, wie ich das eben schon angesprochen habe, auch solche Gaming-Elemente benutzt hat. Patriot Peer, ganz kurz, ist eine App, die von der Identitären Bewegung konzipiert, aber zum Glück nie veröffentlicht wurde. Und da sollte man eben Punkte sammeln können für bestimmte Aktionen, bestimmte historische Stätten zu besuchen, an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen. Und man sollte über ein Patriot Radar, so wie bei Pokémon Go, andere Patrioten in Anführungsstrichen finden können. Auch hier, das ist kein richtiges Videospiel, aber es sind eben Gaming-Elemente, die genutzt werden. Puh, ich habe sie jetzt erschlagen mit Informationen. Und ich möchte zum Abschluss noch auf den Bereich Prävention und Intervention eingehen. Ich möchte Ihnen gleich eine Typologie an die Hand geben, damit Sie wissen, was gibt es für verschiedene Möglichkeiten. Was haben wir an Prävention und Intervention? Zuerst mal technische Lösungen, wie sie vielleicht quasi die Default-Maßnahme wären, sind ziemlich herausfordernd im Gaming-Bereich. Wir haben viel private Kommunikationsräume, wo das einfach sehr schwierig ist. Wir haben unglaublich viele Daten. Alleine auf Roblox werden pro Sekunde 50.000 Nachrichten geteilt in irgendwelchen Chats. Und dieser ganze User-Generated Content, ja, was ich da erstelle und so, das ist dann noch gar nicht mit einbegriffen. Und ich habe im Gaming-Bereich natürlich das Problem, dass Dinge wie nach bestimmten Worten zu suchen, um beispielsweise Anschlagspläne zu finden, nicht gut funktionieren. Sie können sich vorstellen, auf Facebook suche ich nach Waffe, Anschlag, Ziel etc. Machen Sie das im Gaming-Bereich, kriegen Sie Tausende von Treffern. Aber die Leute sprechen über Ingame-Gewalt und nicht über reale Gewalt. Wir haben einige Ansätze der positiven Präventionsarbeit. Also es wäre reaktiv, diese technischen Lösungen, und proaktiv wäre eben Präventionsarbeit im Gaming-Bereich. Da gibt es einiges, aber es steckt noch in den Kinderschuhen. Wir haben erst wirklich seit dem Anschlag in Christchurch angefangen, uns damit zu befassen. Und deswegen gibt es einfach noch nicht besonders viel. Das meiste, was wir sehen, ist Primärprävention und vor allem das Erstellen von eigenen Videospielen. Das erkläre ich gleich noch. Aber ganz viele Dinge sind einfach noch unerprobt. Wir haben kaum Evaluation. Wir wissen nicht, was funktioniert. Wir wissen aber aus der wissenschaftlichen Forschung, dass Gaming positive Effekte haben kann. Es ist eingesetzt im Bildungskontext, auf Sozialverhalten etc. Das wissen wir. Es gibt diese Forschung, es wird aber einfach noch nicht angewendet. So, und jetzt werde ich Sie nochmal erschlagen mit einer Typologie. Wir haben zum einen die Entwicklung eigener Präventionsspiele, das nennt man Serious Games. Also ich konzipiere ein neues Spiel mit einem edukativen Ziel dahinter. Zweitens, Einsatz kommerzieller Spiele, genauso wie extremistische Akteure das tun, könnten wir also auch versuchen, kommerzielle Spiele in der Präventionsarbeit zu nutzen. Zum Beispiel Minecraft Education, also wo wir selber educational Content bauen. Wir könnten uns über Mods unterhalten, über Ingame Content, über Chats. Da gibt es noch nicht so besonders viel. Auch wir könnten Gaming-Bezüge und Gaming-Ästhetik nutzen. Wer sagt, dass nur Rechtsextreme irgendwelche Gaming-Memes erstellen können? Auch wir könnten Gamification benutzen. Es gab schon ein Projekt, Detect Then Act, ein europäisches Projekt, wo eben Punkte verteilt wurden für Gegenrede. Distanzierungs- und Deradikalisierungsarbeit wird kaum gemacht mit Gaming-Bezug. Life After Hate, das ist praktisch die US-Variante von Exit, haben jetzt zum ersten Mal einen Discord-Server eröffnet, wo sie also ehemalige Rechtsextreme mit Menschen, die vielleicht aussteigen möchten, zusammenbringen und hoffen eben, dass das ein niedrigschwelliges Angebot sein kann, um Distanzierungsarbeit zu leisten. Betroffenenberatung, ganz wichtig immer und fällt manchmal ein bisschen hinten runter in den Präventionsdiskussionen. Es gibt ein neues Projekt von der Amadeo-Antonio-Stiftung dazu. Es gibt aber auch andere Meldestellen und Menschen, die beispielsweise Influencer dabei unterstützen, wenn sie Hass ausgesetzt sind. Weiterbildung und Awareness-Campaigns, das wäre sowas ganz Klassisches, was man machen kann. Es gibt von Violence Prevention Network inzwischen einen Online-Kurs. Es gibt etliche Podcasts etc., die das Thema schon mal aufgegriffen haben. Aber da gibt es auch noch große Luft nach oben. Netzwerke und Initiativen. Wir müssen uns natürlich auch vernetzen, wir müssen uns über das Thema unterhalten. Da gibt es auch verschiedene Netzwerke inzwischen, unter anderem eben EGRN, aber auch etliche andere. Christchurch Call zum Beispiel, wenn Sie eher auf der Tech- und Government-Seite sind. Das ist so ein Netzwerk. GIFCT, das Global Internet Forum to Counter Terrorism. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Dann haben wir den ganzen Bereich Zukunftstechnologie. Auf Präventionsseite könnten wir uns natürlich überlegen, könnte man auch KI benutzen, um beispielsweise Gaming-Inhalte zu erstellen, um Gaming-Memes zu erstellen. Können wir Virtual Reality benutzen? Dieser ganze Bereich ist auf jeden Fall diskutierenswert, aber da gibt es noch nicht wirklich was. Und zuletzt, das wäre E-Sports. Ich meine, das ist ein Milliardengeschäft. Millionen von Menschen gucken das. Könnte man da Kampagnen machen, wie man das im Fußball macht, auf Trikots? Könnte man da auf diesen Veranstaltungen sich zeigen? Arbeit mit Gaming-Influencern, auch ganz klassisch, was wir schon auf Social Media machen. Und dann natürlich auch der ganze Offline-Bereich, weil wir sprechen natürlich über Online-Gaming. Aber Spielen ist universell. Spielen kann man auch im Offline-Bereich. Kann man da irgendwas machen? Irgendwelche Planspiele oder was weiß ich? Puh. Einmal kurz sacken lassen, was Sie jetzt an Infos gekriegt haben. Ganz kurz. Recap. Gaming ist Mainstream. Das Gaming-Ökosystem sind nicht nur Videospiele, es ist groß und heterogen. Wir müssen genau wissen, über welchen Bereich wir sprechen, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Es gibt vielfältige rechtsextreme Aktivitäten. Habe ich Ihnen gerade erklärt, was es da alles für Unsäglichkeiten gibt. Bitte keine neue Killerspieldebatte. Radikalisierungsprozesse, und das wissen Sie alle, aber ich sage das trotzdem nochmal sehr explizit, haben immer mit verschiedenen Dingen zu tun. Und man kann nicht einfach sagen, ach ja, derjenige hat Spiel XY gespielt, deswegen wurde er oder sie radikalisiert. So funktioniert das einfach nicht. Und Präventions- und Interventionsmaßnahmen mit Gaming-Bezug stecken noch in den Kinderschuhen, aber ich habe sie gerade erschlagen mit 11 verschiedenen Kategorien, was man alles tun könnte. Es gibt also viel Potenzial. Und damit bedanke ich mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Extremismusforscherin Linda Schlegel mit ihrem Vortrag Extremismusprävention im Gaming-Bereich. Sie hat ihren Vortrag am 19. September 2025 im Rahmen des Fachtags Game Over – Rechtsextremismus im Gaming der Bundeszentrale für politische Bildung gehalten. Wenn ihr mehr zum Thema lesen wollt, Linda Schlegel ist Mitherausgeberin des Handbuch Gaming und Rechtsextremismus der Bundeszentrale für politische Bildung. Und wenn euch die im Vortrag erwähnte Arte-Doku interessiert, die verlinke ich euch in den Shownotes und ihr findet sie auch bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de. Ich bin Nina Bust-Bartels, schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.
Hallo, hier ist Stefan Koldehoff von Tatort Kunst. Grüße auch von Rahel Klein. Wir haben für euch in vier neuen spannenden Fällen wieder hinter die Kulissen auf die eher dunklen Seiten der glitzernden Kunstwelt geschaut. Und erzählen, warum und von wem, wie gerade im Louvre, immer wieder goldene Kunstschätze von unermesslichem Wert gestohlen werden. Oder was das organisierte Verbrechen mit geklauten Van Goghs zu tun hat. Und die Suche nach dem berühmtesten Lächeln der Welt, Die hat das Team an einen ganz geheimen Ort geführt. Tatort Kunst, True Crime vom Feinsten. Hört rein und abonniert den Podcast, am besten in der Deutschlandfunk-App. Wir freuen uns auf euch.